Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Friends in Crime, unserem kleinen Crime-Podcast. Und ich bin euer Lieblings-True-Crime-Podcaster, Basti Bielendorfer. Und neben mir ist die Frau, die faktisch hier als polnische Pflegekraft für mich angestellt wurde, um sich ein bisschen um mich zu kümmern. Hallo Sandra Sprünki-Sprünken.
Hallo, ich liebe deine Sekunden, in denen du von merkwürdiger Basti labert hier irgendwelche Trash-Kacke auf deinem Sessel zu. Jetzt begrüße ich die Leute zur Folge, wie du dann umschwenkst und dann in so ein, es ist so ein bisschen Peter Lustig in ganz creepy, was
ich
du dann da machst.
Der Kai Pflaume der deutschen True-Crime-Pod-Landschaft, verstehst du? Das ist einfach, ich kann umschwenken von abstrusesten Geschichten darüber, wie ich damals aus Versehen in den Gartenteich gepinkelt habe, zu dieser jovialen Stimme, die die Menschen jetzt hören.
Nee, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, da überschätzt du dich.
Also wahrscheinlich. Ich überschätze mich gerne. Genau. Wie im heutigen Fall.
Überleitung.
Ah, nicht schlecht, ne? Ich bin ehrlich, als ich den recherchiert habe, habe ich wirklich gedacht, warum gibt es dazu noch keine Netflix True Crime Doku? Weil es ist wirklich eine Geschichte, die eher wie ein Drehbuch klingt. Oh. Überschrift war Der Professor und das Bikini-Model. Es wird heute heiß. Also,
in welcher Rolle siehst du dich?
Ich bin beides. Unser Fall startet heute im Jahr 2011 und zwar im November in Chapel Hill, North Carolina. Die Hälfte von diesen 60.000 bis 70.000 Einwohnern sind Studenten. Denn Chapel Hill ist ein sogenanntes College Town. Also dreht sich hier alles um die renommierte Universität von North Carolina, die UNC.
So wie bei uns Münster. Ja, ist ja auch klassische Studentenstadt.
Genau. Klassische Studentenstädte gibt es in Deutschland, Heidelberg, Münster, so
Göttingen.
Obwohl das ja schon größere, ja, Göttingen, genau. Sind allerdings in dem Fall alles größere Städte, ne? Muss ich mir mal vorstellen, eine Stadt, in der die Hälfte der Einwohner Studenten sind. Das ist schon krass.
Das gibt's in Amerika aber ja auch dann mit College und alles gibt's oft. Da stehen dann auch manchmal noch so riesige Stadien von irgendwelchen Baseball- oder Footballvereinen, die an die Uni angeschlossen sind, die da irgendein sehr, sehr reicher Vater von irgendwem da mal hingepflanzt hat oder jemand, der
damit
in dem Dorf ist. Ganz komisch.
Damit der strunzblöde Sohn auch noch dahin gehen darf.
Ja, das ist wirklich krass. Und dann stehen da diese riesigen Stadien, wo weniger Leute in dem Ort wohnen, wo das College ist, als überhaupt in dieses Footballstadion reingehen und so. Das ist ganz merkwürdig.
Ich war
manchmal
ja nie in den USA, aber was man aus Filmen wie Jerry Maguire und so kennt, sehr empfehlenswerter Film mit Tom Cruise und René Zellweger aus dem Jahr 1998, große Empfehlung. Cuba Gooding Jr. hat damals den Nebendarsteller-Oscar bekommen. Ist diese Sportstipendien und so, also dass Leute faktisch in der Universität sitzen, blöd wie 5 Meter Holzweg, aber halt super Quarterback sind und deswegen trotzdem irgendwie durch die Uni gestaltet werden, nachher sogar ein Degree bekommen. Also, ob das so stimmt wie in den Filmen, kann ich aus der Realität allerdings nicht reproduzieren.
Ich sag mal, wenn du Football-Profi-Profi bist, dann ist doch auch, brauchst du da auch keinen Uni-Abschluss, weil dann hast du da ausgesorgt, nachdem du da durch bist, oder nicht? Das ist ja wahrscheinlich eher für die, ich sag mal, die Mittelklasse der Sportler.
Ich weiß nicht, ich habe mich ja immer nur in dem High-Class-Bereich selber bewegt. Jedenfalls zurück zu UNC und zu Chapel Hill. Die UNC ist besonders bekannt, was wir in Deutschland hätten, Universität Heidelberg für ihre Studiengänge der Pharmazie und Medizin, aber auch für die Physik. Fakultäten, die gehört zu den Top 15 Physikfakultäten der USA.
Oh, okay.
Optisch ist die UNC ein aus besonders europäischer Perspektive hochmoderner und sehr schöner Bau mit viel Grün, hat viele Parks um die Universität gelegen, Backsteingebäude, klare Linien und sie gehört auch zu den ältesten Universitäten der USA, was in Relation zu unseren europäischen Universitäten nicht viel heißt, aber ist ein sehr renommierter Studienort. Und es ist gerade, wo unsere Geschichte beginnt, der Semesterbeginn des Winterhalbjahrs. Und bevor wir anfangen, warst du schon mal in so einem College-Town in den USA?
Also ich war schon in den USA und ich war auch schon in Städten, wo es Colleges gab. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann direkt Nee, da waren größere Städte, wo Colleges waren. Also ich glaube, in so einer reinen College-Town noch nicht. Ich war in sehr vielen großen Städten, wo es Colleges gab. Das ist was anderes dann. Ne?
Ich habe dir ja gesagt, dass unser heutiger Fall der Professor und das Bikini-Model
heißt.
Und ich zeige dir jetzt erstmal unseren Professor. Das ist Paul Frampton. Hier ist ein Bild vom Professor. Du kannst ihn mal beschreiben.
Also ich will nicht sagen, der sieht aus wie eine Comicfigur, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Zeig ihn mir nochmal weiter. Ich beschreibe ihn euch mal. Also es sieht auf dem Bild aus, als wäre er ein relativ kleiner, ich sag mal eher körperlich so ein Robert De Niro-Typ. Er hat einen kleinen Pleutzken.
Später Robert De Niro, in der jetzigen Zeit.
Ich würde ihn auf Mitte, Ende 50 schätzen. Ja, vielleicht sogar noch älter. Also ich würde ihn auf Mitte, Ende 60 sowas schätzen. Er hat graue Haare, ein bisschen längere graue Haare, also nicht im Nacken, aber jetzt nicht kurz geschoren oder so. So stabilen grauen Helm trägt er. Hier eine schöne blau-rot gestreifte Krawatte, einen blauen Anzug. Er lächelt auf dem Foto nicht, er guckt etwas desorientiert und fragend.
Aber wenn man ihn so sehen würde, würde man schon in Richtung Lehrbetrieb. Aber er sieht nicht aus wie ein Automechaniker.
Nee, ich hätte ihn Banker. Eher Beamten-Vibes, hätte ich ihm ein bisschen zugeschrieben. So wie man klischee-mäßig sich Beamte vorstellt. So würde ich ihn beschreiben. Aber ja, er ist im Anzug, er sieht schon official aus. Und ist es so, dass Professoren immer in Anführungsstrichen alt sind? Mir kommen die immer alt vor? Nein, es gibt auch junge Professoren. Man kann ja auch früh...
Junior-Professoren, aber natürlich ist der Weg zur... Also du hast ja erstmal den Weg zum Doktor und danach nochmal die Professur und das braucht einfach Jahre. Ja, also es ist einfach ein langer Weg.
Ja.
Also ich habe ja einige promovierte Freunde.
Oh, Doktor. Hallo, real gekeept Gelsenkirchen.
Dr. Reinhard Remford, Doktor der Physik. Eigentlich das Gleiche wie unser Freund Paul Frampton hier. Also auch andere Charakteristika, die ich dir gleich zu Paul Frampton vorstellen werde, passen eigentlich sogar ganz gut zu meinem lieben Freund Reinhard Remford. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, hört mal Alteration am Arsch. Ist ein guter Mann, ich liebe ihn.
Also ein bisschen sieht er aus, als wenn Reinhard Remford sich als Donald Trump verkleidet hätte, mit grauen Haaren. So.
Aber es geht eher um die psychischen Bestandteile von Paul Frampton.
Oh, okay.
Paul Frampton ist 68 Jahre alt zu der Zeit, in dem unser Fall stattfindet. Er ist seit 26 Jahren Distinguished Professor an der Physikuniversität oder Fakultät der University of North Carolina. Distinguished heißt, es ist ein Professor, der besondere akademische Leistungen vorweisen kann. Okay. Er ist etabliert in seinem Job. Er ist ausgebildet worden in Oxford und hochspezialisiert in der Teilchenphysik, der Kosmologie und der theoretischen Physik.
Boah,
also sagen wir mal Themen, womit der normale Bundesbürger wenig Berührung hat und die ich hier auch nicht weiter ausführen werde, weil ich sie nicht verstehe und ohne irgendjemanden, der uns gerade zusieht, so nahe treten zu wollen, auch ihr sie nicht verstehen wird.
Mhm. Okay.
Also es gibt einen sehr schönen Vortrag über Quantenphysik, den ich mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das Richard Feynman war, aber der sagte, ich verstehe nicht, wie Quantenphysik funktioniert und wenn ich nach den 4 Wochen hier mit Ihnen fertig bin, dann haben Sie es auch nicht verstanden. Und das ist das Ziel unseres heutigen Kurses. Paul Frampton wird als sehr intelligent, sehr rationaler Mensch erzählt, der im Alltag jedoch manchmal etwas naiv und unbeholfen wirkt.
Ah, guck mal.
Er war einmal verheiratet mit Mitte 40. Die Ehe hielt insgesamt 15 Jahre. Und 2008, also 3 Jahre bevor unser Fall hier stattfindet, haben er und seine Ehepartnerin sich getrennt. Seine Ex-Frau beschreibt ihn nach dem Fall, die wird dann auch interviewt von den Strafverfolgungsbehörden, als jemand, der in den Sternen lebt und seine eigenen Kalkulationen so gesehen fürs Leben hat. Im November 2011 ist Paul seit 3 Jahren Single und, das sagt er zumindest nachher aus, einsam und meldet sich deshalb auf einer Dating-Plattform namens MateOne.com an. Kannte ich noch nicht, bin allerdings auch aus einer Generation, na gut, der liebe Paul ist viel älter als ich, aber ich war ja sehr lange verheiratet und bin danach auch direkt wieder, also ich bin jemand, der eigentlich konstant in seinem Leben in Beziehung war und ich habe Online-Dating nie erlebt. Bist du ein Online-Dating-Hase?
Gar nicht. Gar nicht, ich mach das immer so. Kann dann jeder empfehlen. Ich guck, wen ich gut finde, geh da hin und sag, und was ist mit dir?
Glaub mir, wenn ihr sie nicht kennen würdet, genauso ist es. Ich bin mir sicher, dass du einfach hingehst, was ist eigentlich mit dir? Mutti lässt jetzt gleich nochmal schön den Tunnel in den Zug fahren. Du wärst gern mein Passagier.
Also so nicht, aber Online-Dating gar nicht gemacht. Ich bin noch ein Fan vom persönlichen Kontakt. Dass man einfach rübergeht und sagt, ey.
Aber da bist du doch am Abschrecken.
Was ist mit dir? Und es funktioniert, also ich kann das jedem nur empfehlen. Ich finde das auch ganz sympathisch, wenn Leute das noch in real life zu einem kommen und sagen, hier, was ist mit dir?
Ja, das finde ich auch. Also ich habe es nie anders erlebt, ich kann es nicht beurteilen. Jetzt wäre es dadurch, dass ich ja in den Medien rumhampel, auch schwierig, glaube ich, geworden. Und ich finde noch schlimmer, also es gibt ja so dieses so, ich sage jetzt die Namen nicht, aber ihr könnt es googeln.
Doch, Raya.
Ja, genau.
Das kann man doch sagen.
Nee, nee, ich wollte die Promis sein, die ich weiß, die ihre Partner dort kennengelernt haben.
Ja, da kenne ich auch welche. Oh.
Und ich finde, also,
das finde ich ganz unangenehm.
Das ist ganz gruselig. Mm. Also ich bin reich und elitär und bin in den Medien.
Ah, das ist fies.
Und deswegen will ich hauptsächlich mit Frauen was haben, die genau darauf aus sind. Also bitte meldet euch hier, ist ja völlig absurd.
Nee, das finde ich auch ganz komisch. Ehrlich gesagt, weil...
So ein Bumszirkel aus Leuten, die sich für was Besseres halten. Das ist für mich die Zusammenfassung.
Und in die App kommst du ja für euch. Kommt man auch nur rein, wenn man sozusagen wie eine Empfehlung oder eine Einladung von jemandem hat, der schon da ist und so. Soweit ich das richtig verstanden habe. Und ja, das ist, ich sage jetzt mal vereinfacht, für Promis. Und das ist wirklich das Gegenteil von dem, was ich mir für mein Leben wünsche. Also ich finde das Allerschönste, dass meine engsten Freundinnen und Freunde gar nichts mit dem ganzen Show-Comedy, obwohl Comedy schon im weitesten Sinne, aber überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen und mit dem ganzen Bums gar nichts zu tun haben. Das finde ich eigentlich das Schönste. Und
Ja, finde ich auch. Meine Partnerin durch ihre Herkunft wusste also wirklich überhaupt nichts über mich und das hat es am angenehmsten gemacht. Da, wo Paul jetzt nach der Liebe sucht bei Match.com, hat er relativ schnell auch ein Match mit einer Frau, was seine Aufmerksamkeit fesselt. Es ist Denise Milani. Denise Milani ist ein tschechisches Bikini-Model, Ende 30, und beschreibt sich als jung genug für eine Model-Karriere, aber alt genug, um sich niederlassen zu wollen. Ich darf euch leider kein Foto sagen, ihr könnt die aber auch googeln, die gibt's wirklich.
Denise Milani.
Das ist Denise Milani. Und es gibt da, also ich spreche in meinem Programm ja durchaus von, nennen wir es mal, Attraktivitäts- und optischen Unterschieden zwischen mir und meiner Partnerin. Aber hier in dem Bereich würde ich sagen, ist es schon. Möchtest du Denise Milani kurz beschreiben?
Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ohne einfach wie das letzte sexistische Arschloch zu wirken.
Bevor ich es tue, mache du es bitte.
Also
sie ist von Gott mit einem großen Busen geschenkt worden. Aber
das war nicht von Gott, das war vom Chirurg. Sie hat dunkelbraune Haare, trägt einen Mittelscheitel. Es scheint ein älteres Bild zu sein, weil sie hat die klassischen 90er Jahre durchgängig sehr dünnen Augenbrauen. Sie trägt eine Hüfthose, also eine Hüftjeans, ein schwarzes, enges Tanktop. Wer sich so 90er, 2000er Vibes, sieht aus, als wäre es von Van Dutch, wer sich an diese Marke noch erinnert.
Sie aus wie eine Pornodarstellerin.
Ja, und sie hat wirklich, man kann es wirklich nur mit, meine Großmutter hätte dazu gesagt, einen Atombusen.
Kennst du das? Ja, meine Oma. Ein Atombusen. Das hat meine Oma auch immer gesagt. Diese Frau hat einen Atombusen.
Also,
und dann hat sie mir, und ich habe es als Kind nie verstanden, dann wurde mir irgendwann mal ein Bild von Madonna, die ja eigentlich, also die hat Busen, aber jetzt kein Atombusen, wurde mir gezeigt, wo Madonna so wie so ganz spitze, so das sah aus wie die Dinger, die man Tütenbrüste, also wo man aussieht wie die Dinger, die man Pylone, die man auf die Straße stellt. Das hatte sie als Brüste und da wurde mir dann als Atombusen präsentiert.
Nee, aber das ist wirklich ein Atombusen, also wir sind
einfach
hier
große Silikonhupen
im Bereich von
Superhupen.
Ja, von Katie Price, wenn ihr zum Beispiel so, also, und das, tatsächlich würde das auch nirgendwo als Bikini-Model rumlaufen. Das ist eindeutig Erotik-Model, würde ich es mal nennen. Sie hat auch noch ihren einen Finger, da beißt sie sich so neckisch drauf und legt den Kopf so schräg zur Seite. Also es ist auch ein sehr aufreizendes Foto, muss man auch nochmal sagen.
Ja.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mein Name ist Serdar Karibik und hier ist die wundervolle
Panayota Petridou.
Unser neuer Podcast ist am Start, der heißt
Die Harte und der Zarte.
Und den gibt's jetzt bei Podimo. Einfach die App herunterladen, kostenlos und genießen.
Ja, wir haben euch lieb und finden es mega geil, dass ihr da seid.
Ey, ich freue mich übelst auf euch. Panna, du auch?
Yes.
Schön, dass ihr da seid. Kommt vorbei. Wir freuen uns. Peace.
Ich habe euch ja schon anmoderiert, dass Paul Frampton vielleicht ein hochintelligenter, aber sozial etwas zumindest minder ausgestatteter Mann ist. Und die meisten Menschen würden bei diesem Bild auf einer solchen Dating-Plattform und einem Match zwischen diesen beiden Attraktivitäts- und Altersklassen direkt zu der Vermutung kommen, dass es nicht unbedingt seine Arbeit in der Kernphysik oder ist, die sagt, dass Denise Milani sagen würde, Ich wollte schon immer mich mal mit theoretischer Physik auseinandersetzen. Zeig mir das doch mal.
Ja.
Sie
ja.
erzählt Frampton, dass sie ein international gebuchtes und tätiges Model ist, dass sie in Europa, Südamerika, eigentlich auf der ganzen Welt tätig ist und dass sie keine Lust mehr hat auf dieses oberflächliche Modelleben und nur auf ihr Aussehen reduziert zu werden. Das ist einfach so absurd.
Dann muss man deswegen, einfach mal sagen, da würde ich auch das Foto machen, ja, das wenn ich wohl, da wirklich
ich
nicht
habe auch das Gefühl, die fühlt sich in ihrer Rolle unwohl. Die hat einfach, als sie das Bild aufgenommen hat, gesagt, hör mal, werde ich hier sexualisiert? Das ist doch Quatsch. Ich wollte eigentlich nächste Woche hier mein Studium in Heidelberg.
Ich wollte hier mein Passbild machen und jetzt kam jetzt das raus.
Auf Außersehen. Es ist absurd. Es tut mir leid, das so sein zu müssen. Googelt Denise Basti. Milani.
Ist auch ein bisschen sexistisch von dir. So die arme Frau. Vielleicht hat die. Ja, aber wir müssen aufhören zu denken, nur weil die das erzählt, zeigt mir immer nur das Bild. Nur weil die so aussieht, zu sagen, vielleicht, die könnte auch Professorin sein. Vielleicht hat die wirklich ein großes Interesse für Physik. Vielleicht ist sie total der Nerd und das ist total ihr Thema. Es ist unwahrscheinlich, ich weiß, weil wir denken alle immer in Klischees, aber manchmal ist die Schublade ja auch falsch, die man sich selber absolut überlegt.
Richtig. Von Kernspaltung bis Spalte ist es ein kurzer Weg. Jedenfalls. Sie sucht Stabilität, sie will Kinder, sie will eine gemeinsame Zukunft. Und Paul Frampton schreibt ihr, dass er auch davon träumt, auch in seinem hohen Alter noch Kinder zu haben.
Ah, okay.
Und sie schreiben sich jeden Tag, sie nennt ihn in den Mails Honey, ich kann es nicht
aussprechen.
Honey.
Genau. Honey. Also Honey ist der Kosename von Erich Honecker.
Vielleicht war es ein Missverständnis.
Doch, Honey.
Ich bin immer so schlecht in der englischen Aussprache.
Honey.
Tut mir leid. Honey.
Hauptsache, du machst dich über mein zu gutes Englisch lustig.
Ja, weil dein Englisch ist unangenehm. Aber jedenfalls sind ganz schnell Gefühle Honey. Im Spiel. Paul ist hochgradig verliebt in Denise. Allerdings scheinen Telefonate nie zu klappen, weil sie sagt, dass durch ihre ständigen Reisen in die ganze Welt, in ihrem Modeljob, die Telefonnetze einfach, wir befinden uns ja im Jahr 2011, da war es mit WhatsApp und so alles noch ein bisschen schwieriger. Zum Glück passt es immer zeitlich zu schreiben, aber halt Telefonate sind schwierig. Nach mehreren Wochen der täglichen Kommunikation im Dezember 2011 geht es dann doch um ein konkretes Treffen und Denise moderiert an, dass sie gerade bei Jobs in Bolivien und in Brüssel ist und Paul ist nicht abgeneigt, sie dort zu besuchen. Und sie organisieren dann, dass sie sich in La Paz, Bolivien, der höchsten Hauptstadt der Welt, treffen. Die Abmachung der beiden ist, dass er sein Ticket nach Toronto selbst bezahlt und von dort nimmt er dann einen Flug über Santiago de Chile bis nach La Paz. Und die Tickets ab Toronto bucht sie für ihn. Also das ist ja schon mal nett.
Okay, ja.
Abflug ist der 7. Januar 2012. Also im neuen Jahr.
Er hat Flugzeuge im Bauch.
Genau. Er kommt dann in Toronto an. Dort gibt es allerdings das erste konkrete Problem. Sein Ticket nach Santiago de Chile ist ungültig. Und deswegen sitzt Paul einen Großteil des Tages am Flughafen in Toronto fest und organisiert sich dann selber eine Weiterreise nach La Paz. Das kann passieren. Wir wissen alle, man kann sich auch mal vertun. Da hat sie dann aus Versehen Flug nach Weeze in Nordrhein-Westfalen gebucht und nicht Santiago de Chile. Mein Gott. 4 Tage, nachdem er in der University, also in Chapel Hill, losgeflogen ist, beziehungsweise mit dem Umgehenden, wahrscheinlich wird er irgendwo in North Carolina halt geflogen sein. Chapel Hill wird keinen Flughafen haben. Aber kommt er dann final in La Paz an, in Bolivien, und am Flughafen befindet sich erschreckenderweise keine Denise. Ich weiß, das haut dich jetzt um. Stattdessen gibt es eine Nachricht, dass sie leider kurzfristig nach Brüssel weiterreisen musste, weil sich ein Job verschoben hat. Das passiert manchmal. Ich auch. Morgen soll ich ein Castro Brauxe sein. Dann sagen Leute, Mensch, du musst aber jetzt in Sydney sein, dann fliege ich da mal schnell rüber.
Das gerade ist so. Als gebuchtes Bikini-Model.
Absolut.
Da weiß jeder, da finden die meisten Shootings in Brüssel statt.
In Brüssel. Das
im EU-Parlament machen die eigentlich immer klassisch die Shootings für Brüssel, die neue Kollektion.
Definitiv. Mhm. Die Strände von Brüssel sind zu dieser Jahreszeit. Im Dezember sind die
Licht,
besonders
das
schön.
Das ist dieses besondere Licht.
Das besondere Licht in Brüssel. Ja, also ich meine, wir müssen jetzt nicht mehr drum herum reden. Ihr merkt schon was Paul nicht gemerkt hat. Da ist was. Ich finde es immer wieder, wenn ich sowas, es gibt ja auch jetzt gerade im Fernsehen diese Dokus von verzweifelten europäischen Frauen, die nach Afrika reisen, um sympathischen Senegalesen, die schon immer davon geträumt haben, mit einer übergewichtigen Frau ohne Zähne aus Roswitha, aus Berlin, Reinickendorf zusammen zu sein, die denen dann die Möglichkeit geben, endlich das gemeinsame Business aufzubauen. Und es ist immer wieder, und es endet auch nie, meine völlige Unfassbarkeit, was Menschen in der Reihe, auf dem Weg zur Liebe oder in der Hoffnung für gemeinsame Romantik bereit sind, an Scheiße zu fressen und an Blödsinn zu nehmen und immer noch, also du bist schon mal beschissen worden, ich bin schon mal beschissen worden. Bist du, oder?
Ja, aber ja. Jetzt nicht mit einem Love-Scam.
Nee, aber du bist schon mal, aber du hast schon mal jemandem was geglaubt, was nicht wahr war.
Ja, sicher.
Ja. Und du hast auch gehofft, dass das, was du dann...
Ja, natürlich.
Habe ich auch schon erlebt. Und zahllosmal. Nein, ich habe es genau einmal erlebt, aber es war auch hart genug.
Ich so, dachte ich zum Beispiel, du liebst mich, dabei wolltest du nur den Podcast mit mir machen.
Ich liebe dich, aber auf...
Oh, wow, auf sehr platonische Art.
Und auch nur portioniert auf einmal im Monat für 4 Stunden.
Ja, aber er war ja jetzt nun nicht nur platonisch.
Er wollte mehr als das.
Ja.
Er wartet dann in einem Hotel in La Paz, das er auch selber bezahlt, und schreibt mehrere Tage an einem wissenschaftlichen Paper und wartet auf das angekündigte Ticket nach Brüssel. Irgendwann kommt dann auch ein Ticket, allerdings komischerweise nicht nach Brüssel, sondern nach Buenos Aires. Das Folgeticket von Buenos Aires nach Brüssel soll dann kommen, weil sich durch halt gewisse Problematiken gab es keinen Weiterflug von La Paz nach Brüssel.
Oh nein, das ist nicht gut. Das ist jetzt schon nicht.
Mit diesem Ticket aber auch eine verbundene Bitte, eine harmlose Bitte, muss man sagen, wo man sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Er soll einen leeren Koffer mitbringen, den Denise in La Paz leider vergessen hat. Auf einem Job nach Brüssel soll er den mitbringen.
Also Moment, er soll einen Koffer aus Bolivien mit
nach Buenos Aires.
Nach Buenos Aires.
Aber dann auch weiter nach Brüssel.
Da wird also bestimmt cool. Nur Unterwäsche drin sein.
Ist gar nichts drin. Ist ein leerer Koffer. Ja, wer hat das nicht? Die braucht die dann in Brüssel, weil die wollte da ganz viele Brüssel, also die wollte Waffeln kaufen. Und die Waffeln sind ja, warst du schon mal in Brüssel, da gibt es wirklich...
Ja, und die belgischen Fritten auch.
Boah, die Fritten. Wenn du einen Koffer voll Fritten...
Ja, was haben sie denn da in dem Koffer?
Oh, ja, 20 Kilo Fritten. Schöne Fritten. Naja, am Abend des 20. Januar, Paul ist mittlerweile, glaube ich, 6 Tage in La Paz, bekommt Paul in einer abgelegenen Nebenstraße nahe seines Hotels einen Koffer übergeben von einem Mann, der südamerikanisch aussieht und sich nicht ausweist. Paul rechnet mit etwas Hochwertigem, weil ich meine, sie ist ja ein Bikini-Model, weltweit gebucht. Dementsprechend wird es jetzt schon ein Louis Vuitton-Koffer sein. Es ist aber nur ein schlichter schwarzer Rollkoffer. Und als er ihn mit aufs Zimmer nimmt und ihn prüft, ist er komplett leer. Er fragt Denise natürlich dann auch sofort, warum dieser Koffer leer ist. Und Denise sagt aber, es hätte einen sentimentalen Wert. Also sie hängt an dem Koffer und sie möchte den auch gerne in Brüssel bei sich haben. Okay, jetzt einfach nur, weil ich halte dich ja in manchen Bereichen deines Lebens durchaus für zurechnungsfähig. Was würdest du jetzt denken?
Ja, ich bin verwundert, dass der Koffer leer ist.
Ich würde auch wenigstens irgendeinen Fake-Scheiß reinlegen, oder? Also die Mühe würde ich mir schon machen, dass ich da noch ein paar alte... Würde ich einmal zu Primark fahren, würde die billigsten T-Shirts da reinschmeißen und sagen, ja, das brauche ich halt fürs Shooting. Also komplett leer...
Ja, deswegen bin ich irritiert. Ist irgendwas in einem Innenfutter eingenäht? Das ist doch komisch. Also, weil, wenn wir der Logik folgen, dass sie ein begehrtes, begabtes Fotomodell
begabt.
Ist.
Begabt.
Begabt. Sehr, sehr.
Beschenkt.
Mhm, ja, begabt. Bedoppeldegabt. Wenn sie das ist, dann, okay, wenn sagt sie, der Koffer hat noch einen persönlichen Wert.
Aber romantisch.
Romantischen Wert. Das ist doch gut.
Ja, es, also,
9
ist
können einfach, sie sich ja überall kaufen. Ich verstehe gerade gar nicht, wo das hinläuft. Okay, erzähl weiter.
Es ist dann der 21. Januar 2012, an dem Paul endlich weiterreist nach Buenos Aires. 14 Tage ist er jetzt schon unterwegs, ohne Denise getroffen zu haben. Er packt seine schmutzige Wäsche, die er mittlerweile dort halt angesammelt hat, also seine vollgefurzten Unterhosen da rein. Ich meine, warum auch? Ne?
Ja.
Hat ja einen sentimentalen Werterkoffer. Der wird sich ja freuen, wenn sie ein bisschen was von seinem Bremsspur da rausschnüffeln kann. Und dann nimmt er Kontakt zu seinem Freund an der University of North Carolina auf, ein anderer Professor namens John, den Nachnamen darf ich hier nicht nennen, dass der Trip bisher halt nicht so gut laufen würde und dass er jetzt den Koffer mitnimmt, den Denise ihm hinterlassen hat. John ist etwas, nennen wir es mal, realitätsnaher als Paul und sagt ihm sofort, dass er der festen Überzeugung ist, dass da irgendwas ganz, ganz faul ist und dass der Koffer sehr wahrscheinlich mit Kokain ausgestattet ist oder sonstigen Drogen und dass er das auf gar keinen Fall machen soll. Ja. Jedenfalls schreibt Paul ihm dann, dass er vorsichtig sein wird und sicherstellen wird, dass in dem Koffer kein Kokain ist. Und wenn doch, dann wird er Denise bei der Ankunft darum bitten, das zu entfernen. John schreibt ihn dann darauf, wen er denn kontaktieren soll, falls Paul jetzt verschwinden würde. Und Paul sagt ihm, mein Bruder und meine Ex-Frau sagt aber auch, da wird nichts passieren. Paul checkt dann beide Koffer ein, setzt sich ans Gate, fliegt nach Buenos Aires. Der Flug verläuft ohne Zwischenfälle. Dann sitzt er am Airport und wartet auf sein nächstes Weiterflugticket nach Brüssel, das ihm dort gebracht werden soll. Sitzt an seinem Paper und sitzt insgesamt 40 Stunden am Flughafen International Airport in Buenos Aires. Das ist dann der Moment, wo selbst er merkt, irgendwas ist hier wirklich nicht in Ordnung. Er entscheidet, dass er doch das alles abbrechen möchte und zurückreisen möchte. Er lässt sich von einem Freund online ein Ticket nach Raleigh, North Carolina, das ist wahrscheinlich der Flughafen, in dem er vorher losgeflogen ist, buchen. Mhm. Und dann kommt aber das Ticket von Denise nach Brüssel.
Honey hat sich wieder gemeldet.
Ja.
Honey is back.
Paul hat dann für sich aber trotzdem genug. Er sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Also okay. Selbst bei ihm hat er der gesunde Menschenverstand eingesetzt. Aber auch nicht ausreichend eingesetzt, weil er kommt auf die geniale Idee, beide Koffer einzuchecken und mit denen nach North Carolina zu fliegen.
Also
damit sie ihn ja irgendwann bei ihm abholen kann. Wenn das alles geklärt ist, wenn sie zurück ist aus Brüssel, wenn sie das Bikini-Shooting am Strand von Brüssel abgeschlossen hat, dass sie dann rüberkommt nach North Carolina und ihn einfach mal sucht in Chapel Hill. Macht sie ja.
Ja, klar, wird ja passieren.
Gibt ja da bestimmt auch schöne Strände. Und ja, irgendwann wird Paul dann per Lautsprecher ausgerufen und er denkt erst, es würde wahrscheinlich um Upgrade des Fluges gehen. Am Counter warten dann allerdings mehrere Polizisten auf ihn.
Ja.
Und fragen ihn zu diesem Koffer und er sagt, das ist sein Koffer, der eine. Der andere wäre nicht für ihn, den hätte er nur eingecheckt. Die Polizisten öffnen den Koffer, schneiden dann den Stoff des Koffers auf und finden darin ein Päckchen mit weißem Pulver. Es ist Bakin. Wer hat damit nicht gerechnet? Denise ist eine international gesuchte Meisterköchin, die für ihren Aufenthalt in Brüssel, um die Waffeln zu... Nein, das ist natürlich Koks. Wer hat, ist ja völlig... Also ehrlich gesagt, ich habe beim Recherchieren des Falls auch die ganze Zeit gedacht, so blöd kann doch kein normaler Mensch sein. Also wegen Liebe dahin fliegen, ja. Aber ab dem Moment, wo mir irgendjemand einen Koffer, das ist eine meiner Hauptängste, dass mir jemand, ich bin ja letztens auch noch in Kolumbien gewesen und so, und da ist dir angeraten, deinen Koffer wirklich gut zu, also dein Handgepäck und so, wirklich gut zu bewachen. Und selbst dein normales Gepäck, das du aufgibst, gut zu bewachen, weil die Gefahr besteht, dass in einem unangebrachten Moment, wo du gerade nicht guckst, einfach einer vorbeikommt, der einfach mal so 2 Kilo Koks reinschiebt. Und dann die stille Hoffnung besteht, dass das halt keiner merkt. Weil man überschätzt und unterschätzt immer dann doch, es kommen so viele Menschen an einem Verkehrsflughafen zusammen, dass halt auch sehr viel durchs System fällt. Und du wirst natürlich durchleuchtet, du wirst natürlich untersucht, aber wenn du gar nicht weißt, dass du Kokain transportierst und dann völlig unbescholten das tust, dann fällst du ein Stück weit durchs Raster der Menschen, die da an den Bildschirmen sitzen und halt nach Leuten Ausschau halten, die nervös sind, die Anzeichen zeigen. Wenn du aber gar nicht weißt, dass Koks in deinem Koffer bist, zeigst du diese Anzeichen natürlich nicht.
Ja, und es gibt ja auch Leute, die schneller kontrolliert werden als andere, weil es da ja immer noch Racial Profiling und so weiter gibt. Und Leute, die dann halt eben...
Hast du schon mal was richtig Bescheuertes aus Liebe getan? Weil ich meine, das ist nun wirklich der Höhepunkt an Bescheuerten.
Nee, aber ich habe mal einen Koffer von jemandem mitgenommen, tatsächlich aber von meiner besten Freundin, die war als Nanny in den USA für ein Jahr und hat natürlich in der Zeit, wo sie da war, so viele Sachen gekauft, Anziehsachen, aber auch dann natürlich am Ende Mitbringsel, dass sie dann 2 Koffer hatte für den Rückflug. Und ich war sozusagen ihre letzten Wochen mit ihr da und bin dann, ich glaube, 3 Tage vor ihr nach Hause geflogen und sie hat mich gefragt, ob ich einen ihrer Koffer denn auch mitnehmen könnte. Ich gesagt, klar, kann ich machen. Und dieser Koffer wurde auch rausgezogen und was da drin war, war peinlicher und auch für mich schlimmer als Koks. Der fing an, den auszuräumen, weil er was darin gesehen hat, was kontrolliert werden musste. Das erste, was er rausholte, war eine Kassette Elton John Greatest Love Songs. Das war mir schon so peinlich. Das zweite, was er rausholte, waren Silikoneinlagen für den BH, die man da so mit reintut. So.
Also Push-Up-Einlagen.
Ja, ich
was
bin.
Bist du denn für eine schüchterne Maus? Ich hab gedacht, dass sie jetzt da einfach einen krassen, stabilen Dildo drin hatte.
Nee, das wäre mir nicht peinlich gewesen.
Achso, ja, aber Elton John, Greatest Love.
Das ist normal, aber Elton John ist echt ein Problem.
Hallo?
Und
fantastisch, my baby got blue eyes.
Zum Schluss hatte sie sich irgendwo einen Steinbuddha gekauft. Ja, das sah aber aus wie eine Handgranate.
Was ist das denn für eine Zusammenstellung? Also, ja. War sie noch bei einem Nunana und hat ein paar Aschenbecher mit singenden Penissen gekauft?
Nee, tatsächlich hatte ich noch ein Miami-Nummernschild da drin, was der dann alles vor meinen Augen
Natürlich das Problem,
ausholte.
Dass du das alles überhaupt nicht erklären kannst. Sondern dass ich das, ja.
Nee, ich habe auch gesagt, als er gefragt hat, ist das Ihr Koffer? Ja. Weil ich mir dachte, naja,
dann... Das ist ja auch deiner. Also wenn nein, sagst du ja noch auffälliger. Also ja. Paul kommt dann erwartungsgemäß ins Gefängnis und zwar ins Devoto Prison in Buenos Aires.
Das klingt ganz schlecht.
Du kannst
schlecht.
Gerne beschreiben, was du dort siehst.
Oh.
Ja, es ist ja, nicht gut. Unsere Vorstellung einer JVA, sondern es ist das, was man sich in Südamerika vom Knast vorstellt.
Also was ihr seht, ist im Grunde, wie wir eigentlich in unserer Heimat im Ruhrgebiet sagen würden, ein schönes Gebäude. Es ist einfach wie ein platten Backsteinbau mit sehr kleinen Fenstern und einer sehr hässlichen Fassade, wo nicht
sehr
mal einer verputzt hat.
Ja, genau, sehr runtergekommen. Hier ist auch ein Bild der Insassen, die während der Corona-Zeit mit der Forderung, vor Covid-19 geschützt zu werden, einen Aufstand geplagt haben. Aber wie man sagt, also da sitzen halt einfach Hardcore-Kriminelle und Drogendealer und Leute mit wirklich harter, krasser Vergangenheit in einem Knast. Nicht wie wir uns das hier in Europa vorstellen, sondern in Massenzellen mit 50, 60 Leuten und einem Klo. Und
da sitzt jetzt auch ein Physikprofessor aus Amerika.
Physikprofessor aus Whitechapel, aus Chapel Hill. Die Kapazität der Devoto Prison hat ungefähr 800 Gefangene. Die tatsächliche Auslastung liegt bei 2000. Es gibt eine Dusche für ca. 100 Häftlinge mit offenen elektrischen Leitungen. Es ist, wie viele argentinische Gefängnisse, fernab jeder, nennen wir es mal, humanistischen Herangehensweise an die Unterbringung von Menschen mit Straftaten.
Das ist krass.
Paul kommt nicht in Einzelhaft, gibt es da auch gar nicht so richtig, außer er wäre jetzt wirklich jemand, den man nicht mit anderen Leuten in einen Raum lassen kann, sondern in einen Trakt mit 80 Männern, die alle wegen Drogenhandel dort sind oder Schmuggels. Nachts sieht er das Licht von kleinen Löffeln, wo die Insassen Paco, das ist sowas wie eine Mischung aus Kokain, ähnlich wie Crack, also so eine Mischung, so Kokainpaste aufkochen. Und hier wartet er auf seinen Prozess. Er arrangiert sich in seinem Trakt. Manche der Insassen haben Fernseher. Er hört immerhin sonntags ein wenig klassische Musik, die er hören darf. Er ist eine gewisse Berühmtheit dort, weil er nun mal einer der wenigen Ausländer ist und sicherlich auch der einzige Universitätsprofessor, der dort einsetzt.
Vermutlich auch von der Altersstruktur her fällt er ja auch raus. Ist er älter als die meisten Insassen, würde ich vermuten?
Älter als die meisten Insassen. Ob er Spanisch spricht, ist hier niemals. Aber ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich sogar Spanisch kann und sich einigermaßen durchschlägt. Er hält sich gegenüber den Verfolgungsbehörden an der Version fest, die er auch die ganze Zeit behauptet, nämlich dass er ein Opfer eines Scams geworden ist. Das können wir jetzt ja schon mal unterschreiben. Ja, ist er. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Blödheit vor Strafe nicht schützt. Paul kriegt einen der klassischen überlasteten argentinischen Pflichtverteidiger angewiesen. Und der versucht dann auch zu beantragen, dass Paul Hausarrest bekommt, damit er eben aufgrund der schlechten Bedingungen seines fortgeschrittenen Alters und einer sich verschlechternden Lungeninfektion nicht dort bleiben muss. Devoto ist genauso brutal, wie man sich jetzt vorstellt. Unter anderem sieht Paul während seiner 8-monatigen Haftzeit dort, wie ein Häftling brutal ermordet wird. Also dem wird vor seinen Augen die Kehle durchgeschnitten.
Von anderen Häftlingen?
Von einem anderen Häftling. Paul nimmt 25 Pfund ab, während er dort ist. Und sitzt halt insgesamt 8 Monate dort. Du hast bestimmt auch schon mal so eine Doku über die krassesten Gefängnisse der Welt gesehen. Das entspricht ein bisschen so, wie man sich das in lateinamerikanischen Ländern vorstellt.
Ich habe ja auf Netflix mit großem Interesse bis jetzt erst die erste Staffel. Es gibt jetzt auch eine zweite geguckt, der Serie, das ist eine Doku-Serie, Unlocked a Jail Experiment. Das spielt in einem amerikanischen Gefängnis, aber wo in Amerika in den Gefängnissen ja schon viel, viel bessere Haftbedingungen herrschen als wahrscheinlich dort in Buenos Aires, nichtsdestotrotz. Und da ja, geht es um ein Experiment unter den Häftlingen, dass sie sich im Grunde eher an skandinavische Haftbedingungen anpassen wollen, wo die sehr viel mehr Freiheiten haben und sehr viel mehr eigenverwaltet auch, also der gesamte Gefängnistrakt agieren kann. Ja. Wo die halt dann die Zellen jederzeit offen haben, wo die jederzeit telefonieren dürfen und so weiter. Sie, die schließen im Grunde innerhalb eines Blocks alle Zellen viel mehr, viel häufiger auf und geben denen auch viel mehr Aufgaben, viel mehr Eigenbestimmungen. Und das wird im Grunde ein bisschen auf die übertragen, die Verantwortung, diesen Block auch zu leiten und alles so zu arrangieren, dass das halbwegs funktioniert. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Das ist so eigentlich mein einziger Berührungspunkt mit dem Thema. Ich habe jetzt diese ganzen Serien, aber es sind ja dann Serien, so wie Prison Break oder sowas, habe ich alles nicht gesehen. Was ist hier Orange is the New Black, habe ich nicht gesehen.
Die haben mich immer verloren. Serien. Also Orange is the New Black habe ich so 10 Folgen gesehen, von Prison Break so 4, 5. Prison Break ist schlecht gealtert, weil es so trashig wirkt aus heutiger Sicht. Das ist so sehr mittelmäßig gespielt. Okay. Und ja, der Plot ist spannend in der ersten Staffel, glaube ich schon. Aber es ist halt auch so, wie die ersten Folgen 24. Damals, zu der damaligen Zeit, war die Ästhetik und alles geil. Und heute ist es so, sieht das alles halt irgendwie wie ein bisschen billiges Fernsehen aus.
Alles altert scheiße, außer Herr der Ringe, sagen wir immer. Und so ist es doch. Aber ein zweiter Film, den ich auch noch sehr empfehlen kann, ist dann ein Film, auch wieder keine Doku, keine Serie.
Natürlich.
Ist, ich weiß nicht, ob du den gleichen meinst, mit Nikolai Coster-Waldau. Nee.
Ach so.
Nee, der ist relativ neu. Ich weiß nicht, ob der Shotcaller heißt.
Ah, ja, Shotcaller, ja.
Nicht der gesehen. Kommt in den Knast, weil er einen Autounfall verursacht mit Todesfolge. Und dann kommt er ins Gefängnis und muss sich da anpassen. Und das ist eigentlich ein komplett überforderter Mensch im Gefängnis, der dann immer weiter in diese Gangstrukturen reinrutscht. Und das fand ich einen sehr spannenden und ich glaube auch relativ realistischen Film.
Wirklich realistisch ist der Film, den ich empfehlen möchte, nicht. Den haben unsere Zuschauer eh alle gesehen und unsere Zuhörer. The Shawshank Redemption, die Verurteilten im Deutschen, eine seltsame Übersetzung.
Den hast du auch schon 13 Mal empfohlen.
Nein,
jetzt nimm mal meine neuen Tipps.
IMDb.com, bis zum heutigen Tag, glaube ich, oder sehr viele Jahre lang der am besten bewertetste Film der Welt, also Platz 1. Basierend auf einem sehr kurzen Text von Stephen King, erzählt die Geschichte von Andy Dufresne, gespielt von Tim Robbins, der aufgrund des Mordes an seiner Frau in ein Gefängnis in Amerika in den 30er oder 40er Jahren kommt und dort halt mit unvorstellbaren Zuständen konfrontiert ist. Immer noch besser als hier eigentlich, wenn es also im Jahr 2012, aber schon ziemlich beschissen, dort vergewaltigt wird und irgendwann aufgrund seines Hintergrunds als Steuerexperte die gesamte Finanz- und Lohnbuchhaltung des Gefängnisses übernimmt. Wunderschönes Buch, wunderschöner Film. Leider, leider bei den Oscars übergangen worden, weil er in dem großen, großen Oscar-Jahr 93 oder 94 kam, als Schindlers Liste war, Jurassic Park etc. Und ist dann dort total untergegangen. Aber bis heute, jeder, der ihn nicht gesehen hat, die Verurteilten, Meisterwerk.
Und hier auch erst 14 Mal besprochen und empfohlen, aber Basti kann sich nicht erinnern.
Es gibt ja auch Leute, die heute erst einsteigen.
Das stimmt. Es gibt immer Leute, die das erste Mal bei Friends in Crime dabei sind. Für euch nochmal die explizite Empfehlung. Kriegt ihr in 2 Folgen dann aber auch nochmal.
Am 30. Oktober 2012, also nach 8 Monaten Haft, verlässt Paul Devoto Prison wegen seiner gesundheitlichen Situation. Wie gesagt, der Mann ist fast 70. Er darf, und das ist der Deal, bis zu seinem Prozess unter Hausarrest bei einem Freund in Buenos Aires bleiben, Richard C. Richard ist ein früherer Studentenkollege von Frampton und während seiner Oxford-Zeit gewesen und der lebt jetzt in Buenos Aires.
Ah.
Am 12. November 2012 startet dann der Prozess gegen Paul Frampton im Bundesgericht in Buenos Aires. Auf dem Tisch liegt das Beweisstück, der mittlerweile aufgeschnittene Stoffkoffer auf Rollen. Paul Frampton erscheint ordentlich angezogen und etwas erholt vor Gericht und seine Verteidigung argumentiert, Paul ist Opfer eines klassischen Love- oder Romance-Scams geworden. Das können wir ja zu einem gewissen Teil auch unterschreiben. Ich glaube, niemand von euch, der Denise Milani googelt und dann Paul Frampton googelt, wird nicht den massiven Gap der Attraktivität und das nicht nur basierend auf dem Alter. Ich finde es immer, was mich daran so irritiert, ist, dass Männer das, glaube ich, noch besser ausschalten können als Frauen irgendwie. Also habe ich oft das Gefühl, dass Männer so dieses, vielleicht ist es Ego, vielleicht ist es Geilheit oder so, dass das Gehirn dann einfach aussetzt. Also ich würde, wenn eine solche Frau mir schreiben würde, dass sie mich unfassbar heiß findet und so, da würde bei mir einfach die Alarmglocke klicken und ich würde denken, warum ist die Frau nicht mit Cristiano Ronaldo zusammen und welches Interesse sollte die an meinem schlottrigen, 40-jährigen, untrainierten Körper, der wie ein ungebackener Leberkäse durchs Leben trollt, was sollte die an mir wollen? Aber das scheint bei vielen Männern einfach überhaupt nicht, also ich, als 80-jähriger Universitätsprofessor musst du dich doch fragen, warum sollte dieses heiße Unterwäschemodel oder Pornodarstellerin oder was immer das sein soll, warum sollte die Interesse an mir haben?
Naja, hat sie ja sogar selber ein bisschen begründet, indem sie gesagt hat, sie möchte sesshaft werden und sich da irgendwie mehr finden. Jetzt, was ich mir immer super krass undankbar vorstelle, jetzt stell dir nur mal vor, nur mal theoretisch, es gäbe so jemand wie Denise Melani und die verliebt sich aber wirklich einfach so, weil das aus irgendwelchen Gründen ihr Traummann ist. Wegen seines Charakters, egal, was auch immer. Vielleicht findet sie den aber auch wirklich einfach aus persönlicher Motivation, wirklich genauso wie er ist, mega sexy. Und dann bist du ein Paar und du läufst draußen rum und jeder, der euch sieht, denkt ja, sie macht's wegen des Geldes, er ist ein notgeiler alter Sack. Und was ist, wenn du aber wirklich verliebt bist?
Du erzählst gerade von meiner Beziehung, kann das sein? Das ist einfach eine widerliche Darstellung. Ich habe es in deinen Augen gesehen. Es ist empirisch bewiesen, die liebt mich. Ich weiß auch nicht, warum.
Aber jetzt stell dir mal vor, die Denise Melani gäbe es. Und
wirklich
die
wäre, ja. Ja.
Es ist das Gleiche, das ist auch ganz krass. Eine Freundin von mir aus Malaysia hat auch einen deutschen Freund. Und der ist jetzt noch nicht mal deutlich älter oder unattraktiver. Er ist einfach nur also sichtbar Europäer und sie ist sichtbar aus Malaysia. Was glaubst du, wie oft Leute
denken, dass er die auch, eingekauft ja, hat? Oder?
Das, auch das ist immer noch so, als wenn das nicht sein könnte. Und deswegen stelle ich mir das sehr undankbar vor. Also als wenn das wirklich die originelle, wenn das wirklich die Originalausgangssituation wäre, dass da wirklich so ein Paar existieren würde und die würden sich wirklich lieben, da musst du wirklich auf alles von außen scheißen und sagen, Hauptsache wir wissen das, die anderen können uns alle mal. Da musst du wirklich gut handeln.
Am Ende muss man damit glücklich sein. Diese Beziehung, in Anführungszeichen, existierte ja nie eine.
Ja.
Fing allerdings ja schon, das ist ja der klassische Love Scam, dieses Herauszögern von Treffen und so. Also jeder zurechnungsfähige Mensch oder jeder Mensch mit normalen Social Skills hätte halt gespürt, dass da was nicht stimmt. So, fertig. Also das wäre mir dann doch sehr schnell bewusst geworden.
Und da ist wieder die Frage, die wir uns hier auch schon an anderer Stelle gestellt haben. Er muss ja ganz offensichtlich extrem intelligent sein. Ich werfe jetzt nur irgendwelche Zahlen in den Raum, die sind ja nicht belegt. Sagen wir mal, da ist ein IQ von über 150. Ist man dann immer automatisch auch sozial merkwürdig?
Das ist natürlich so dieses entschwebte Professor-Ding, der kaum in der Lage ist, ein normales Gespräch zu führen, so in Richtung auch autistische Züge zu haben und so. Das sind so Vorurteile, ob man die unterschreiben kann. Aber ich muss schon sagen, obwohl, ja, also Reinhard ist verheiratet zum Beispiel und ist ja auch, also er hat sicherlich ein paar Züge, wo man sagen würde, okay, da fehlen irgendwie ein paar Drähte der Emotionalität.
Nein.
Doch, bei Reini auf jeden Fall. Reini hat eine Gefühlsschwelle von nett zu nicht nett. Und ich meine, nett wäre, er kriegt den Nobelpreis und nicht nett ist, sein Haus brennt und alle sind tot. Mehr kann er nicht fühlen. Das ist einfach so, ist einfach, wo beim normalen Menschen eine Skala des Emotionsempfindens von 1 bis 100 ist, ist bei Reinhard genau binär. 1 und 2.
Das ist lustig, weil deine Skala ist ja dann eher, wenn normale Menschen 1 bis 100 sind, 1 bis Hass 40.000.
Ja, ich kann hassen auf einem Leben, das kannst du dir nicht vorstellen.
Doch, ich kriege das ja manchmal mit.
Aber ich nicht. Also ich kann wirklich wahnsinnig hassen.
Ja, weiß ich.
Aber also ich möchte da kein Urteil fällen. Ich weiß nicht, ob Menschen mit einer hohen Intelligenz, sehr hohen Intelligenz eine soziale Defizite aufweisen.
Man sieht bei Paul auf jeden Fall, ich sag mal, Intelligenz schützt vor der Blindheit der Liebe nicht.
Das
oder dem Wunsch nach Liebe nicht.
Liebe macht doof, ne? So ist es.
Ja,
ja aber um Paul in Schutz zu nehmen, wir haben ja eben über unsere Erlebnisse gesprochen. Ich war auch in jemanden verliebt und habe diese Frau nicht so gesehen, wie sie war und alle anderen haben das gesehen und ich stand da wie der letzte Idiot und musste am Ende sagen, so, ja, also das ist die sehr kurze Zusammenfassung von wie mein Leben vor die Wand fuhr, aber das ist die Wahrheit so. Ich habe jemanden, der offensichtlich richtig, richtig kaputt war, nicht gesehen und weil ich verliebt war. Und das war dann umso beschissener. Gut, die hat mir keinen Koks in den Koffer getan, aber die hat mich ins emotionale Devoto Prison geschickt, was auch nicht so schön war.
Ja, aber das ist ja immer noch mal der nächste Schritt. Da war man in einer Beziehung, da kannte man sich. Ich finde es krass, dass jemand, der halt so einen hohen IQ hat, das nicht früher durchschaut, weil er sich das so sehr wünscht. Das ist ja eigentlich, klingt jetzt hart, aber das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig.
Total. Einsamkeit ist der Motor von ganz vielen schlimmen Dingen. So, ne? Und Einsamkeit macht verzweifelt und Verzweiflung lässt das Gehirn. Angst macht blind. Ne? Und Verzweiflung auch. die Argumentation seiner Verteidigung ist, er wäre definitiv kein Drogenschmuggler gewesen, er hätte keinerlei kriminelle Vergangenheit, er hätte nicht gewusst, was sich in dem Koffer befindet, was wahrscheinlich sogar wahr ist, und er sei emotional manipuliert worden. Die Staatsanwaltschaft dagegen hält, dass es Nachrichten von Paul auf seinem Handy gäbe, die, das ja dann beschlagnahmt wurde bei der Festnahme, die sehr fragliches Licht auf ihn werfen. Und da gibt es zwei, die ich jetzt vorlesen könnte. Das erste ist, was er ihr schrieb: I'm worried about the sniffer dogs. Also ich mache mir um Spürhunde Sorgen. Die zweite Nachricht, die eigentlich noch schwieriger ist, die er an Denise Milani geschrieben hat: This stuff is worth nothing in Bolivia, but millions in Europe. You meet me at the airport, we don't go near the hotel, the agent suggested. Also dieses Zeug ist in Bolivien nichts wert, aber in Millionen in Europa. Wir treffen uns am Flughafen, wir gehen aber nicht in die Nähe des Hotels, was der Agent empfohlen hat.
Der Agent?
Agent, Agent, also der Mann, der ihm den Koffer überreicht hat, wäre jetzt die Schlussfolgerung der Strafverfolgungsbehörden. Frampton rechtfertigt sich so, dass er einfach einen Galgenhumor hätte und Witze gemacht hätte. Also die Verteidigung argumentiert, dass die Inhalte Nachrichten waren, die auf Basis der Warnungen seines Freundes John geschehen werden. Weil er hatte ja Kontakt zu John, und John hat ihm geschrieben, ey, du wirst als Drogentrafficker missbraucht. Und er hätte dann darüber scherzen wollen mit Denise. Ich fand auch, als ich die Nachrichten gelesen habe, es ist schon... Also John hat ihn vor dem Szenario, das dann ja auch passiert ist, explizit gewarnt, und deswegen hat er darüber gescherzt. Und es seien halt nur Befürchtungen gewesen und keine gesicherten Informationen. Und es wären emotionale Nachrichten an Denise gewesen. Also wer Teil eines wirklich bewusst geplanten Schmuggels ist, das ist auch die Argumentation seiner Verteidigung ist, würde ja sowas nicht schreiben. Das ist auch wieder wahr. Also wenn ich Drogen schmuggel und ich weiß das, dann schreibe ich ja nicht auf meinem Handy der anderen Partei, der ich die Drogen bringe, so eine SMS. In der Erwartung, das ist ja einfach holzblöd, von vorne bis hinten. Außerdem führt die Verteidigung von Paul ja auch an, dass es Überwachungsvideos vom Flughafen gibt, wo man ihn sieht. Und man sieht ihn unter anderem zum Beispiel, wie er einfach 30 Minuten die Koffer im Flughafen abstellt, um in Läden Sachen zu schauen. Und dann sagt die Verteidigung auch, kein Mensch, der für 2 Millionen Dollar Koks in seinem Koffer hat, würde jemals auf die Idee kommen, den unbeaufsichtigt an einem Flughafen in Buenos Aires stehen zu lassen. Argumentativ richtig, Beweislage trotzdem so nana. Ja, also weil man halt sagen kann, okay, vielleicht ist er halt einfach, und das meine ich jetzt nicht beleidigend, ein Vollidiot. Das kann halt leider auch sein.
Oder total abgebrüht.
Was denkst du denn über die Nachrichten?
Kann genauso sein, wie auch die Verteidigung sagt, dass das ein Gag war, weil ihm sein Freund gesagt hat, du, das ist doch bestimmt ein Drogenkoffer, und dann nichtsdestotrotz ist trotzdem, es bleibt einfach dumm. Weil er ja immer noch mit einer komplett fiktiven Person schreibt, für deren Existenz er keinerlei Beweise hat. Schwierig.
Am 19. November 2012 fällt dann das Urteil gegen Paul. 4 Jahre und 8 Monate Haft wegen Drogenschmuggels. Die bereits verbüßte Zeit, die er im Gefängnis verbracht hat, über 8 Monate, werden ihm angerechnet, und er hat Glück, das argentinische Recht gibt die Möglichkeit nach der Hälfte der Strafe, dass jemand aus seinem Land verwiesen wird, wenn er ein anderes Heimatland hat. Paul darf seine Strafe im Hausarrest verbringen, bei seinem Freund John, und reist dann zurück nach der Hälfte der Strafe, um dort in Amerika im Hausarrest die Reststrafe zu verbringen. Die Universität stellt zur Verurteilung die Zahlung seines Gehalts ein.
Ja.
Und er wird so gesehen in unbezahlten Urlaub geschickt. Argumentation ist, erstens verurteilter Straftäter, zweitens kann er seine Arbeit nicht wieder aufnehmen. Dementsprechend kündigt ihn die Universität im weiten Sinne. Problem in den USA ist, dadurch verliert er auch seine Krankenversicherung und seine medizinische Versorgung. Und er hat keine Ersparnisse mehr und bekommt kein Gehalt mehr. Immerhin unterstützen ihn Kollegen von der Universität finanziell und starten auch einen Online-Spendenaufruf. 2014 im Mai wird Paul Frampton entlassen und dann aus Argentinien ausgewiesen. Er wird dann offiziell von der UNC gefeuert, Fehlverhalten und Pflichtverletzung, und geht dann zurück nach Oxford, England, um sich von diesem ganzen Wahnsinn zu erholen.
Okay.
Der verarbeitet dann auch seine Erfahrungen in einem Buch, namens Tricked, The Story of an Internet Scam. Ist irgendwie ganz süß, aber auch wiederum würde ich ein Buch von jemandem lesen, der so doof war, da drauf reinzufallen. Also das kann ja, also es ist interessant, aber es ist auch so, das ist kein genial ausgefertigter Plan, dem er da zum Opfer gefallen ist, sondern eigentlich einer der döfsten Scam-Versuche, von denen ich je gehört habe. Das ist wirklich wie bei Oma anrufen, ja, sagen, hallo, hier ist dein Enkel Tim, aber ich habe keinen Enkel Tim, ja, dann bin ich Jan. Und dann fahre ich da hin und Oma gibt mir 80.000 Mark auf dem Parkplatz. Das ist halt doof.
Das wird ja jetzt auch noch so spannend in Zeiten von KI, diese ganzen Scams. Da sind ja jetzt ganz neue Möglichkeiten freigeschaltet. Man kann jetzt einfach tatsächlich da noch anrufen, aber es ist ein KI-Avatar, den man baut.
Genau.
Und dann ist man der Avatar, der Online-Avatar, Denise Milani. Und man kann den aber selber steuern, programmieren, der reagiert und so. Also da kommen jetzt noch ganz wunderbare Scam-Zeiten auf uns zu. Also immer, immer, immer drauf achten. Wir haben schon gesagt, familienintern oder so immer Codeworte festlegen. Also ein Codewort, was man im Notfall mal abfragen kann. Ja, also besser als nichts. Sowas, das wird ja noch sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert. Aber ja, damals seine Möglichkeiten. Ich muss tatsächlich auch einmal sagen, an der Stelle, wo ich denke, da hätte es nur aufgehalten werden können. Er hat ja wahrscheinlich dieses, wie haben wir uns kennengelernt und wie ist unser jetziger Status, vorher, bevor er losgeflogen ist, noch niemandem erzählt. Und ich glaube an sowas, an dieser inneren Reaktion von, das will ich jetzt noch meinem, weder einem Kumpel noch meiner Familie noch sonst irgendwem erzählen, kann man schon was ablesen, nämlich, dass man nicht hören will, dass das zum Beispiel ein Scam ist. Man will die Geschichte glauben. Also für jeden, der jetzt sich selber überlegt, könnte ich Opfer von so einem Scam werden. Ich glaube, ab dem Moment, wo man sich bewusst entscheidet, ich habe da jemanden kennengelernt, ich bin verliebt, ich will flieg den jetzt besuchen, erzähl aber nicht die ganze Geschichte den Leuten, weil ich nicht hören will, was die dazu zu sagen haben. Da merkst du ganz klar, ich habe ja eigentlich selber Zweifel und ich will nicht diese Zweifel bestätigt haben. Ich will das glauben. Ab da entscheidest du dich und ab da wäre aber, oder da ist der Punkt, wo das Ganze noch aufgehalten werden könnte.
Das stimmt. Das ist, glaube ich, das Gleiche, wie wenn man in einer Beziehung anfängt, Sachen anderen nicht zu erzählen, weil man eigentlich innerlich weiß, sie sind falsch.
Genau.
Man möchte gar nicht die Rückmeldung von anderen haben, so im Sinne von, oh, was ist bei euch los, sollst du dich nicht
bejubeln. Genau, man will das nicht hören. Sonst hätte, also wir sind ja auch schon länger befreundet, sonst hätte man ja mal in Beziehungen vorher, wenn man da was Persönliches, einige Situationen, die man nicht erzählt hat, erst im Nachhinein, wenn man die erzählt hätte, wären ja wahrscheinlich sofort so Sachen gekommen, wie du musst dich trennen. Also da wären ja ganz klare, je nachdem was es ist, auch nicht Bedingungen, aber ganz klare Aussagen getroffen worden und so. Und ab da, wo man vielleicht nicht nur so Scam-Sachen generell, wo man schon überlegt, das erzähle ich den anderen lieber nicht, weil ich nicht hören will, was die dazu zu sagen haben, weil ich meiner eigenen Version, meiner eigenen Lüge, meiner eigenen Wahrheit oder was auch immer es ist, folgen will, da ist vielleicht sogar schon ein Problem. Das ist ein guter Indikator.
Ja.
Vielleicht kann man das, wir wollen ja immer gucken, was man lernt, da auf jeden Fall schon mal was mitnehmen.
Paul verklagt seine Uni, weil er der festen Überzeugung ist, dass seine Beurlaubung unrechtens war, weil er auch in der Haft wissenschaftlich gearbeitet hat. Und er möchte rückwirkend sein Gehalt bis zum Mai 2014, also bis zum Zeitpunkt seiner Kündigung, rückwirkend erhalten. Erstaunlicherweise kippt das Berufungsgericht in North Carolina 2015 auch die bisherige Entscheidung der Uni. Und stellt fest, dass die Uni unter diesen besonderen Umständen gegen ihre eigenen Regeln verstoßen hat. Also es hätte eine Anhörung geben müssen, bevor überhaupt solche Maßnahmen ergriffen wurden. Und es gab keine Anhörung von Paul. Er hat dazu nie ausgesagt vor der Universität. Das Gericht spricht ihm Back Salary and Benefits zu. Er kriegt insgesamt $230.000 rückwirkendes Gehalt und 32.000 Euro für verlorene Benefits. Nicht schlecht.
Och.
Jetzt kommt eine interessante und lustige Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe, die es heute so wahrscheinlich nicht mehr geben werden. Nach dem Bekanntwerden von Pauls Fall, wo das in den Medien landet und er auch dieses Buch schreibt, meldet sich die echte Denise Milani zu Wort. Die gibt es nämlich wirklich. Ich hätte gedacht, das ist irgendein Fake-Foto von irgendeiner Frau und mit irgendeinem Fake-Namen. Nein, Denise Milani ist eine existierbestehende Person. Sie ist eines sogar der bekanntesten Internetmodels der frühen 2000er Jahre und sie war Miss Bikini World 2007.
Denise Milani, waren die Fotos, die sich so ganz langsam auf dem PC aufgebaut haben, wenn man die runtergeladen hat?
Also sie existiert wirklich. Sie sitzt hier auf einer Wiese in einem einer etwas geschmackvolleren Kombination als dem, was wir vorher gesehen haben. Sie ist jetzt so Mitte 40 auf dem Bild, immer noch offensichtlich, nennen wir es mal, surgically ein wenig überarbeitet, aber sonst eine gut aussehende Mit-40erin. Das heißt, sie meldet sich und sie stellt klar, dass sie natürlich damit und dem Drogenschmuggel überhaupt nichts zu tun hat. Sie möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden und sie hat auch Angst, dass sie in diesen Kreisen irgendwie jetzt Bekanntheit erlangt hat, weil sie auch einen 12-jährigen Sohn hat und nicht möchte, dass ihr Sohn überhaupt in dieser Kommunikation stattfindet. Und, was ich ganz sympathisch finde, sie äußert dort auch großes Mitgefühl mit Paul Frampton und dem, was ihm dort passiert hat. Gibt allerdings natürlich auch zu, dass sie mit dem Mann nie was zu tun hatte und das auch nicht tun wird.
Ja, sie kann ja auch nur gar nichts dafür. Also es ist ja für sie sogar auch, wie du sagst, schlimm, dass ihre Identität, finde ich krass, inklusive des Namens, 1:1 kopiert wurde.
Ja, erstaunlich, ne? Also ich hätte als Scammer ein Bild genommen und irgendeinen Namen benutzt. Weil natürlich, obwohl, auf der anderen Seite, ja, wenn du dann Denise Milani eingibst und findest die echten Bilder zu der echten, klar, ist eigentlich auch besser, ne? Dann oder? Kannst du zumindest stattfinden, ja. Und
heutzutage schlecht, weil du Social dann Media. Auf Social Media überprüfen könntest. Ich weiß, eine Freundin von mir hatte mal, ich glaube, es war auch Bumble, also auf einer Dating-App, lange mit einem Typ geschrieben. Und dann hat sie sich auch mit dem getroffen und der kam nicht. Und das fanden wir ganz komisch. Und dann haben wir auch über Google Bildersuche diesen Typ gesucht, haben den dann, ich glaube damals sogar noch auf Facebook, das ist auch erst so 6 Jahre her oder so, haben den auf Facebook gefunden, haben den angeschrieben. Das war der nicht. Das war auch einer, der quasi gescammt hat. Und das über Wochen haben die geschrieben, bis sie sich verabredet haben.
Aber der hat gar keinen Vorteil dadurch errungen. Es ging nur um Manipulation. Also der wollte kein Geld von ihr, oder?
Nein, der hat nur mit ihr geschrieben. Dann hatten die eine gewisse emotionale Nähe. Dann hat sie natürlich gesagt, jetzt müssen wir uns mal treffen. Und dann haben die einen Treffpunkt ausgemacht, wo sie hin ist. Er nie erschienen ist.
Von so einer Scheiße.
Dann kam das raus.
Was soll das? Also das ist ein bisschen wie bei Cheaten bei Videospielen, wo ich mich auch immer frage, was hast du davon, wenn du gewinnst, nur weil du irgendeinen Cheat hast? Das ist doch völlig sinnlos. Also hat doch nichts mit deiner Leistung zu tun.
Einzige Videospiel, wo es sich lohnt, den Money-Cheat einzugeben, ist bei die Sims. Bleibe ich bei.
Da ist absolut richtig.
Weil du dir dann
das
alles
kann
kaufen kannst.
Das kann man den Pool ja nicht, genau. Ja, da ist richtig. Seitdem ist es um Paul ruhig geworden. Er ist jetzt 82 Jahre alt. Es erscheinen zwischendurch auf Research-Plattformen immer noch neue Arbeiten von ihm. Die letzte date zurück auf das Jahr 2025. Bei der Rekonstruktion des Falls und jetzt beim Recherchieren fragt man sich wirklich die ganze Zeit, wie ein so gebildeter, so kluger Mann auf so eine Scheiße reinfallen kann. Ist ganz interessant, weil nachdem er dann in der Öffentlichkeit gelandet ist mit diesem Buch und so, wurden von verschiedenen Medien natürlich auch Menschen interviewt, die ihm nahestanden und ein paar Aussagen sind wirklich ganz spannend. Zum Beispiel seine Ex-Frau sagt, sie war oft mit ihm am Flughafen und sie hat wirklich mitbekommen, wie er so blöd ist, seinen Koffer eine halbe Stunde irgendwo stehen zu lassen, einfach um Bücher lesen zu gehen. Er ist ein hochintelligenter Mann mit der emotionalen Intelligenz eines 3-Jährigen. Das hat seine Ex-Frau übrigens gesagt. Wenn ihm jemand sagt, hier besser nicht den Koffer von jemandem annehmen, dann hört er das gar nicht, weil er so verliebt oder so emotional gebunden ist. Und sein Freund John sagt auch, dass er halt die sind ja zusammen nach Oxford gegangen als junge Männer, dass Paul halt nie was mit Frauen zu tun hatte und erst Mitte 40 geheiratet hat. Mhm. Er wird zwar als wahnsinnig liebenswert, aber auch unglaublich leichtgläubig und unschuldig beschrieben. Hier ist er jetzt der letzten Aufnahme. Das ist, ach, er hat
das
sich ja so gut
aber
erholt.
Schön. Er sieht glücklich
er
aus.
Sieht glücklich
er lächelt in die Kamera.
Da ist er so Mitte 70 und
er hat immer noch sein volles graues, etwas längeres Haar. Frisur ist gleich geblieben. Körperstatur würde ich jetzt mal sagen auch. Wir haben ja eben gehört, er hat eigentlich sehr viel abgenommen in Devoto. Das ist wieder drauf. Er lässt es sich wieder schmecken, glaube ich.
Er lässt es sich schmecken.
Er hat auch, glaube ich, immer noch den gleichen blauen Anzug. Jetzt nicht mehr mit Krawatte, sondern mit Fliege. Aber auf dem Bild sieht er glücklich und zufrieden aus. Und ich finde auch toll, dass er in dem Alter wirklich immer noch Paper published und immer noch aktiv ist in der Wissenschaft. Da hat er ja seine wahre Liebe gefunden.
Bäm, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Da merkst du einfach, wie wir beide, ja. Die wahre Liebe ist die Physik, wie bei Reini Remford. Obwohl der auch eine fantastische Frau hat, die real existiert, das muss man auch sagen. Aber am Ende ist es unser heutiger Fall ein nicht so überraschender Fall. Ich fand ihn aber trotzdem spannend, weil er halt dieses Changieren zwischen Liebe, Einsamkeit und Vertrauen geht, was Leute bereit sind zu tun, nur aus Liebe heraus und wie selbst intelligente Menschen in wirklich offensichtliche Fallen tappen können. Und vielleicht ist das auch das wirklich Interessante an diesem Fall, wie eng die Linie ist zwischen Naivität und Verantwortung und wie selbst Menschen, wo man denkt, also ich würde von mir selber sagen, sowas passiert mir niemals. Und auf der anderen Seite kann ich es aber auch nicht ausschließen. Vielleicht jetzt nicht im Liebesding, aber ja, ich habe es ja auch schon offen gesagt, ohne jetzt hier zu Privates zu erzählen, ich bin auch schon jemandem aufgesessen, wo alle um mich herum den Kopf geschüttelt haben und wo ich der festen Überzeugung war, ich bin der Glückspilz, der diese fantastische Frau abbekommen hat. Und dann musste ich halt einfach sehen, dass die direkt aus der Hölle auf die Erde gereist ist.
Das ist mehr so ein, das ist vielleicht auch emotional Scam eher gewesen.
Ja, das war nicht finanziell, da ging es nicht um Geld. Aber da war es jemand, der sich daran bereichert, anderen Menschen weh zu tun.
Wir alle sehen manchmal Dinge in anderen Menschen oder in dem Fall ja nur in einem Online-Kontakt, die nicht da sind. Ich glaube, das kennen wir tatsächlich alle. Das ist jedem schon mal passiert. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig. Ich meine, gut, jetzt haben wir natürlich eine Stunde drüber gelacht, wie Panne er ist, dass er dachte, Denise Milani interessiert sich für ihn. Aber wenn wir das jetzt mal ganz ernst sehen, ist man da wahrscheinlich weniger vorgeschützt, als man denkt, als jeder Einzelne denkt tatsächlich.
Was ich, und das meine ich überhaupt nicht herablassend, irgendwie immer ein bisschen irritierend finde, ist, dass selbst solche in Anführungszeichen unattraktiven Nerds, die eigentlich, also Paul Frampton ist sicherlich kein George Clooney und ein Bill Gates ist das auch nicht. Oder selbst ein, kam jetzt raus, dass Stephen Hawking auf Epstein's Island war und das bei Männern vielleicht sogar noch mehr, trotz hoher Bildung, trotz großer Intelligenz, auch irgendwie dann so diese ganz basalen, also dass die sich dann keine Frau suchen, die irgendwie auf ihrem Level ist, sondern dann so hoch in die Sterne zielen, attraktivitätsbedingt. Es klingt jetzt sehr vielleicht vulgär, aber da denkt der Schwanz und nicht das Hirn. Und das finde ich bei hochintelligenten Männern dann immer noch erstaunlicher. Also das passiert bei Frauen sicherlich auch, aber ich glaube, Männer sind dafür noch prädestinierter irgendwie.
Aber wenn wir das jetzt runterbrechen, ist das natürlich auch, weil uns das auch in der Öffentlichkeit und auch in der Geschichte und auch im Patriarchat immer so gezeigt wurde. Das sieht man ja auch immer. Ich sag mal so, nicht, natürlich nicht immer und nicht für alle, aber Geld ist ja auch attraktiv für viele und ein sorgenfreies Leben ist auch attraktiv für viele und in einer Villa wohnen ist schöner. Ich überlege jetzt, ob in L.A., ob das Villen sind. Du weißt, wie ich meine. Mit Jeff Bezos wohnen ist vielleicht schöner als in einer Einliegerwohnung. Und dann
Bis er lacht.
Nein, aber dann gehst du ja.
Hast du mal Jeff Bezos lachen hören? Als wenn du auf eine Ziege schießt. Das ist wirklich ganz schrecklich.
Aber dann gehst du ja auch eine Art von Deal ein.
Ja, aber das ist ein Deal, das ist was anderes. Das ist so wie der Typ, der, ja, vielleicht. Weißt du, also das ist so ein bisschen wie der Mafia-Boss, ja, der sich halt eine 20-jährige Russentante da hinstellt und weiß genau, die liebt mich nicht, aber die macht halt alles, was ich will.
Aber ich muss sagen, ich fand es gut, dass du auch mal den Fall mitgebracht hast, weil du hast ja vorher gesagt, ja, ist das so ein richtiger Crime? Natürlich, und hier bei Friends in Crime, wir sind ja nicht nur auf den ganz harten Sachen. Also haben wir ja von Anfang an gesagt, wir machen hier nicht immer nur Metzelei, auch wenn Basti es ja so gut wie jedes Mal versucht. Wir wollen auch mal, ich sag mal, leichtere Sachen, kleinere Fälle, wo man sich fragt, wo ist denn da jetzt genau der Crime und so. Deshalb finde ich es schön.
Dankeschön, Sandra. Vielen Dank, dass dir meine Vorstellung heute gefallen hat. Das bedeutet mir ein bisschen was. Und wir danken euch, dass ihr uns heute zugehört habt. Es war wieder eine schöne Folge Friends in Crime. Lasst euch nicht love scammen. Die wahre Liebe wartet dort draußen auf euch. Aber nicht in der Form von tschechischen Unterwäschemodels, sondern es sind vielleicht auch sympathische deutsche Landfrauen aus Niedersachsen, die auf Boseln stehen und auf Andreas Gavalier, mit denen ihr glücklich werden könntet. Und die Annalena heißen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Passt auf euch auf. Alles Gute. All Friends in Crime.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Serdar Karibik und hier ist die wundervolle
Panayota Petridou.
Unser neuer Podcast ist am Start, der heißt
Die Harte und der Zarte.
Und den gibt's jetzt bei Podimo. Einfach die App herunterladen, kostenlos und genießen.
Ja, wir haben euch lieb und finden es mega geil, dass ihr da seid.
Ey, ich freue mich übelst auf euch. Panna, du auch?
Yes.
Schön, dass ihr da seid. Kommt vorbei. Wir freuen uns. Peace.